Goodcast, der Podcast, der wirkt. Präsentiert von Viva Equality.
Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Goodcast. Ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast, dass ihr eingeschaltet habt zu dieser neuen Folge, zu dieser neuen Ausgabe. Dieses Mal mit Jutta Almdinger. Jutta ist Präsidentin des WZB, des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung. Und das, was die machen, umschreiben die wie folgt. Das WZB erforscht grundlegende gesellschaftliche Fragen. Das wirft Fragen auf. Was sind denn grundsätzliche gesellschaftliche Fragen? Genau darüber spreche ich mit ihr. Wir sprechen über einen sehr breiten Querschnitt an Themen. Das kommt daher, dass Jutta schon ganz viele Interviews gegeben hat. Und das ist auch ein bisschen der Einstieg in unser Gespräch. Denn was fragt man eine Person, die vielleicht schon alle Fragen beantwortet hat? Gar nicht so einfach. Deswegen habe ich mir ein kleines Spiel ausgedacht, um da mit ihr in ein etwas fluffigeres Gespräch reinzukommen. Alles in allem ein sehr schönes Gespräch, bei dem man auch wirklich was lernen kann von einer Frau, die ihr ganzes Leben mit Forschung verbracht hat und über diese Forschung sehr viele Erkenntnisse gewonnen hat. Ich wünsche euch allen ganz viel Spaß mit diesem Podcast. Tut mir einen Gefallen, lasst einen Daumen da, lasst ein Herz da, kommentiert, folgt, alles, was man halt so macht, damit so ein Podcast mehr Reichweite kriegt. Viel Spaß, los geht's. So, herzlich willkommen.
Dankeschön.
Hallo Jutta.
Hallo.
Ich habe mir Folgendes überlegt. Ich habe ja vorab eine Liste geschickt mit ganz vielen unterschiedlichen Fragen drauf, damit du dich vorbereiten kannst. Und um das trotzdem irgendwie spontan in ein spontanes Gespräch reinzubringen, was ja schwierig ist, was ja meine Herausforderung ist, dachte ich mir, wir fangen mit einem Spiel an. Und zwar habe ich 3 Zettel vorbereitet und du ziehst einen. Mhm. Und dieser Zettel gibt dann erstmal zumindest die Richtung des Gespräches vor.
Okay, das mache ich doch gerne. Dies nehme ich. Soll ich es laut vorlesen?
Das wäre richtig gut.
So viele Podcasts, so viele Interviews. Welche Frage hast du dir schon immer gewünscht? Wie es im Übergang von einer Präsidentin zu einer Nicht-Präsidentin ist.
Okay, wie ist es beim Übergang von einer Präsidentin hin zu einer Nicht-Präsidentin?
Von meiner Seite her gibt es den Unterschied, dass ich nicht mehr für die administrativen Belange und für die Forschungsstrategie des Instituts zuständig bin, was nach 17 Jahren auch mehr als Zeit ist, dass das bei jemand anders macht. Aber ansonsten gibt es keinen Unterschied. Ich nehme neue Ämter an und es ist eine unglaubliche Kontinuität in jeder Hinsicht, was meine Arbeitsbelastung betrifft, was mein Privatleben betrifft, was meine Zeiten hier und andernorts betrifft. Wenn man aber sich das Verhalten anderer Personen anschaut, so ist das vollkommen anders. Also wenn ich mit Zügen fahre und ich bin im Moment sehr viel unterwegs und unterhalte mich natürlich gerne, ich bin ja Sozialforscherin und höre dann immer, wie die Leute so ticken und ich dann so kurz vorm Ausstieg dann sage, ach, das ist ja sehr schön, dass wir jetzt ein bisschen zum Reden kamen und ja, demnächst gehe ich dann in Rente. Dann bekomme ich von Männern aller Altersklassen gesagt, oh, kann ich Ihnen helfen, Ihren Koffer vom Gepäckfach runterzuholen.
Wirklich?
Was ich nett finde, es ist nur so, dass wenn ich das nicht sage, die gleichen Personen mir nicht helfen. Oder zumindest, es sind ja keine nicht dieselben Personen, aber ähnlich alte Personen und so weiter und so fort. Also, dass die Außenwelt einen kategorialen Schnitt macht zwischen Präsidentin, an diesem Institut, Forscherin an diesem, wie auch immer, in diesen Feldern und Pensionärin. Und dieser kategoriale Unterschied tatsächlich was mit mir macht. Und insofern ich nie gedacht habe, dass Stereotypisierungen so beständig sich dran festmachen, in diesem Fall an meinem Alter, ich jetzt 68 werde, und nicht an der Lebenserwartung insgesamt, wo man ja in der Tat, als man die Rentenversicherung beispielsweise erfunden hat, vielleicht noch 10% der Bevölkerung hatte, die bis zum Renteneintritt überhaupt gelebt haben. Meine Lebenserwartung aber im Alter von 68 als Frau noch 23 Jahre betrifft.
Aber
und das finde ich hochgradig interessant, wie Normen und Stereotype und also all das, was sich damit verbindet, die Vorstellung, was man noch kann, was man tun sollte, was man jetzt nicht mehr tun sollte, wo man aufpassen sollte, sich erstens von einem Tag auf den anderen verändern und zweitens so vollkommen losgelöst sind von neuen Formen des demografischen Alterns und Wandels und auch Lebens.
Total verrückt. Ich bin deswegen baff erstaunt, wie man so schön sagt, weil du hast dich ja im Grunde dein ganzes Leben irgendwie mit Stereotypen beschäftigt, oder? Du forschst doch genau dort.
Ja, aber noch nie als so. Ich habe das natürlich getan. Wie ist es, wenn ich als einzige Frau in einer Männerrunde bin? Wie ist es, wenn ich unter Frauen bin und es gibt einen Mann, der dann der Quotenmann quasi ist? Also in diesen Bereichen. Wie ist es, wenn ich die einzige Akademikerin bin unter Personen? Jetzt, wenn ich da die Berliner Stadtreinigung beispielsweise, das mache ich ja sehr, sehr gerne. Aber es ist natürlich das erste Mal, dass ich mich selbst beobachten kann. Man wird ja nur einmal 68, man wird nur einmal, also wenn man jetzt keine Politikerin ist, dann wird man in einstweiligen Ruhestand versetzt. Aber das ist ja bei mir, ist ja der einstweilige Ruhestand, der dauerhafte Ruhestand.
Ja gut, aber du gehst ja nicht in Ruhestand, du hast ja eben schon gesagt, dass du neue Ämter annimmst. Ja, aber
das ist das, deshalb habe ich das jetzt erzählt, das hat man mich noch nie gefragt, natürlich, weil man es mich auch nicht fragen konnte, aber das war jetzt ein guter Zettel, danke.
Insofern ist das eine Premiere,
ja.
Worüber ich mich echt freue, weil es ist gar nicht so einfach, du hast viel beantwortet, es gibt viele Interviews mit dir, viele Fragen sind beantwortet, viele Geschichten
sind
erzählt.
Sorry, dass ich langweilig bin, aber das liegt, ich lade mich ja nicht ein, ich werde ja eingeladen und offensichtlich hat die Zunft den Wunsch nach Wiederholung und Redundanz. Ja,
das hast du mir jetzt im Mund gelegt, dass du langweilig bist. Das habe ich nicht gesagt. Aber es macht es natürlich herausfordernd, gute Fragen zu finden, wo du nicht denkst, hey Julius, jetzt mal ganz im Ernst, so hab ich doch wirklich jetzt schon dreimal beantwortet. Deswegen direkt die nächste Frage von mir.
Wieder ein Zettel.
Willst du noch einen nehmen?
Gerne.
Okay, dann gebe ich dir jetzt die beiden letzten. Also die beiden letzten, es waren ja drei. Jetzt kannst du aussuchen, welchen du davon möchtest. Bei einer Frage hat meine Lebensgefährtin gesagt, dass sie sehr gut ist. Da ich vorab schon Lob bekommt.
Wie werde ich ein besserer Mann?
Nämlich bei der.
Ah, das ist doch super. Hallo. Nochmal vielen Dank für das schöne Abendessen.
Das muss man erklären. Wir
ich
machen
möchte
ab und zu
überhaupt
eine
gar kein besserer Mann werden.
Nee, nicht du. Ich soll ein besserer Mann werden. Wie werde ich ein besserer Mann?
Achso, aber das ist ja ein Zettel an mich.
Ja.
Das ist ja dann falsch formuliert, wenn ich das so sagen darf. Da müsste ja dann draufstehen, wie denkst du, dass er ein besserer Mann wird?
Ja, okay, dann
wenn ich das so umformulieren darf. Ich dachte, ich sollte jetzt sagen, wie ich als Frau ein besserer Mann werde. Aber da Frauen ja sowieso alle irgendwie bessere Männer werden sollen, indem sie kontinuierlich Vollzeit arbeiten und wir uns einseitig an das Männerleben anzupassen haben, fand ich das jetzt gar keine blöde Frage auf mich gemünzt. Aber wie du ein besserer Mann werden kannst, das kann ich nicht beantworten, weil ich ja viel zu wenig weiß von dir.
Naja gut, aber aus dem, was du geforscht hast, also dann mache ich die Frage größer.
Ich bin ja Sozialwissenschaftlerin und keine Psychologin und das macht wirklich einen großen Unterschied. Ja. Ich wollte auch nie Psychologin werden, sondern immer Sozialwissenschaftlerin, weil mir die Gemeinschaft und von daher das Aggregat der Gesellschaft mehr zusagt. Also ich bin Gesellschafts- und was Männer besser machen können, das kann ich dann beantworten. Männer können natürlich das besser machen, dass sie bei ihren Leisten bleiben und dass sie das auch gegen Widerstände leben, was sie uns sagen, bevor sie in eine Familienphase eintreten, bevor Eltern krank werden, wo immer das Hohelied auf Partnerschaftlichkeit gesungen wird, auf Gemeinsamkeit. Und wenn die Kinder dann auf die Welt kommen, dann geht die Erwerbstätigkeit von Männern immer noch nach oben. Die Erwerbstätigkeit von Frauen geht nach unten. Das ist das das ist das absolute Gegenteil von Gemeinschaftlichkeit. Das ist eine maximale Aufgabenteilung, die dann eintritt mit Folgen einseitig für Frauen. Denkt man, die Folgen sind aber auch für die Väter da, die schlichtweg nicht sehen, wie ihre Kinder aufwachsen, die vielleicht spät im Leben der Kinder den Draht dann zu den Kindern erst bekommen und sich dann noch später im Leben ärgern, dass sie diese Phasen übersprungen haben. Und was ich jetzt über Kinder sagte, kann ich auch gut sagen über die Pflege, wo wir viele, viele Männer befragt haben, die sagt natürlich, pflege ich auch meine Eltern. Und dann ist plötzlich ein Elternteil tot und denkt sich, puh, weil es meine Erwerbstätigkeit das wert, so einen wichtigen Moment meines Lebens verpasst zu haben.
Wie kriegt man dann einen Paradigmenwechsel hin?
Nun, man bekommt einen Paradigmenwechsel natürlich zunächst mal durch Strukturen hin. Das kann man am besten sehen durch andere Länder und wie die es gemacht haben. Also wenn Österreich beispielsweise ein Ehegattensplitting abgestellt haben, schon 2009, sieht man, dass das Wirkungen hat. Aber der beste Testfall ist natürlich, wenn man nicht in andere Länder schaut, wo man dann sagen kann, da gibt es ja auch viel höhere Berge und alles Mögliche ist da auch anders. Aber wenn man Ost-Westdeutschland sich anschaut, ja, und wenn man sich selbst so viele Jahrzehnte nach der Wiedervereinigung sieht, dass die Einstellungen von Frauen zur Erwerbstätigkeit eine große, große Selbstverständlichkeit haben. Dass es eine viel größere Selbstverständlichkeit hat, Kinder früh in Kindertagesstätten zu bringen. Dass man sich überhaupt nicht als Rabenmutter fühlt, dass auch der Begriff der Rabenmutter dort nicht gebraucht wird. Dass auch Väter eine große Selbstverständlichkeit haben, mit anzupacken. Und das ist ein Strukturbruch gewesen durch eine andere Politik, die man eingeführt hat, die zu einer anderen Kultur, jetzt hatten wir ja eben schon über Stereotypisierungen gesprochen, den Abbau von Stereotypisierungen geführt hat, aber bis heute zu unterschiedlichen auch Lebensergebnissen, wenn ich das so sagen darf. Und eine schöne Zahl ist, dass wir ja mit einiger Sicherheit prognostizieren können, was 1974 geborene Männer und Frauen so über ihr ganzes Leben verdienen werden. Kann man dann sozusagen hochrechnen. Das ist jetzt nicht mehr so lange, bis die in Ruhestand oder es ist ausreichend kurz, sagen wir mal so, dass wir einigermaßen sichere Prognosen machen können. Und wenn Väter zwei Kinder haben und Mütter haben zwei Kinder, dann ist tatsächlich der Einkommensunterschied in Westdeutschland liegt fast bei 1 Million. Das hat damit was zu tun, dass die Mütter längere Zeit in Elternzeit sind. Ja, das ist ja, auf die gesamte finde Zeit ich, immer eigentlich den besten Indikator, weil es so ein Stundenlohnunterschied, der ist schwierig genug, ja, aber zeigt natürlich nicht die Ungleichheit, wie sie tatsächlich liegt. Das ist so ein lieber Indikator. Und diese 18% Unterschied pro Stundenlohn ist ja auch viel netter als das, was ich jetzt sage, dass das Einkommen 1 Million niedriger liegt. Und diese 1 Million an weniger Einkommen im Lebensverlauf hat dann natürlich auch was mit Renten zu tun und natürlich mit einer langen, langen Zeit, die man in Rente ist, hat natürlich was mit Selbstständigkeit, Unabhängigkeit und so weiter zu tun. Im Osten Deutschland ist dieser Unterschied nicht mal halb so hoch, weil die Erwerbskarrieren einfach anders gestaltet sind. Frauen dann nicht so lange unterbrechen, nicht in Teilzeit gehen, die Infrastrukturen immer noch besser sind und sie wären noch besser, als sie jetzt sind, hätte man das westdeutsche System nicht auf die ostdeutschen Bundesländer überstülpt. Aber warum, auf die DDR sollte ich jetzt ordentlich
warum findet sagen. So ein Fakt nicht eine größere Aufmerksamkeit? Ist doch gut zu wissen.
Es ist gut zu wissen, aber deshalb arbeite ich mit diesen zwei Begriffen von Kulturen und Strukturen. Diese Kulturen sind halt, es ist ja immer so Henne und Ei. Ja. Also wenn ich in Deutschland, das hat Lena Hipke ja gerade gezeigt, was passiert, wenn sich Frauen bewerben, die einmal 12 Monate Elternzeit nehmen und zwei und immer noch Frauen eher eingeladen werden, die 12 Monate Elternzeit nehmen, weil sie die besseren Mütter sind und die 2-monatigen, die das eigentlich für sich gut machen, ja, weil sie dann die Wahrscheinlichkeit erhöhen, eine Karriere zu machen, ein Stück eigenes Leben zu haben. Die werden immer noch als überambitioniert, vielleicht zu forsch und vielleicht nicht so richtig passend für das Team und natürlich als Rabenmutter bezeichnet. Das ist sozusagen eine reine Stereotypisierung. Die haben nichts als einen Lebensverlauf, der sich nur an dieser Elternzeit festmacht. Oder dass wir waren jetzt ja auch auf Dating-Apps und haben, das ist ganz schön schwierig, zwei gleich gut aussehende Frauen erstmal finden müssen oder von denen man denkt, dass sie gleich gut aussehen, gleich nett lächeln und so weiter und so fort. Und die eine Frau hatte einen Männerberuf, die andere Frau hatte einen Frauenberuf, sonst war alles gleich, das Lächeln, das Aussehen und so weiter und so fort. Und die Frau im Frauenberuf, die bekam wesentlich mehr Herzchen geschickt und wesentlich mehr Datingangebote als die Frau im Männerberuf. Und das ist jetzt kein Männerbashing, sondern das könnte ich jetzt auch umdrehen, weil wir es umgekehrt eben auch gesehen haben, dass Frauen eher Männer in Männerberufen und viel seltener Männer in Frauenberufen daten wollen, auch wenn diese Männer ähnlich sind oder gleich aussehen nach unseren Rätern. Das sind fest gekrustete Stereotypisierungen und die kriegt man nur durch harte Politikwandel weg. Und harte Politikwandel sind natürlich sehr schwer in Koalitionen durchzusetzen und sie sind auch sehr, sehr schwer Wählerinnen und Wählern zu vermitteln. Da geht es nämlich dann nicht darum, nur zwei Vätermonate einzuführen, was gut war. Das uns ein Stück weitergebracht hat. Was aber, wenn wir jetzt die Zahlen anschauen, dass nur 48% der Väter überhaupt Elternzeit nehmen und wenn dann nur diese 3 Monate. Und diese 3 Monate sind ja nur auf diese 49% bezogen, die überhaupt Elternzeit nehmen und nicht auf alle Väter. Dann kann man sagen, es war ein guter Anfang, aber es reicht halt nicht. Ja, wir müssen jetzt schlichtweg beispielsweise, wenn wir Befragungen machen, wenn wir dann sagen, ja, also warum mit einem Mann reden, warum arbeiten sie denn jetzt mehr und nicht weniger und warum packen sie so überhaupt nicht an, dann kommt natürlich das Finanzielle als erstes. Und das braucht man nicht wegzulächeln. Ich verstehe das absolut, dass in der Familienbildungsphase man selbstverständlich ja mehr braucht an Platz, dass die Kosten hochgehen, man braucht die Ausstattung für Kinder und so weiter und so fort. Politisch würde daraus folgen, dass die Lohnersatzquote für das Elterngeld eben nicht 65% ist, sondern 100% ist. Damit könnte man dieses finanzielle Argument, was von Frauen wie von Männern kommt, wegwischen. Und dann kann man sagen, Herr Lindner würde dann sagen, oh, viel zu teuer. Dann könnte man als Antwort geben, okay, wenn wir hier eine Austeritätspolitik machen, dann gehen wir halt von diesen 12 und 2 Monaten runter und nehmen weniger Monate. Ja, das ist ein Beispiel. Oder dass man solche vollständig absurden Incentivierungen von genau diesem Trap in den Familien reinrutschen wegnehmen, nämlich beispielsweise das Ehegattensplitting, was Milliarden kostet, wo man komischerweise nicht rangeht, obwohl es Kindern überhaupt nicht hilft. Das ist eine reine sozusagen Subventionierung von Ehe- oder eingetragenen Lebenspartnerschaften. Dann geht es auch nicht um einen Hauruck, von heute auf morgen ist das weg, aber um einen Einstieg in den Ausstieg. Und dann könnte man dieses Geld wiederum verwenden, um beispielsweise das Elterngeld attraktiver zu machen. Und dann würden auch solche Stereotype sich genau aufweichen, wenn da natürlich die Kindertagesstätten da sind. Und da könnte man auch dieses Geld dann, was das Ehegattensplitting bringt, benutzen, um multiprofessionelle Teams reinzutun, um die Kinder Erzieherinnen ein bisschen zu entlasten, kleinere Betreuungsschlüssel zu machen mit dieser Schichtarbeit, ja ein bisschen und so weiter und so fort. Da fehlt sie an allen Ecken und Enden, was dann wiederum auch meines Erachtens zur Folge hätte, dass der Beruf als solcher attraktiver werden würde, wie auch der Beruf der Lehrerin oder des Lehrers, wenn dieser Belastungsfaktor mit einer immer diverser werdenden Schülerschaft abnehmen würde. Also es gibt ganz, ganz viel, was man da tun kann, um diese mit Strukturveränderungen, diese Kulturen, aber man kann nicht einfach den Finger heben und sagen, naja, ihr wisst das doch alles und jetzt macht das doch mal und ihr Frauen, ihr seid doch nur so Hängemattenleuten, die ja am liebsten dann ein gutes Leben hat und dann hat man diese Cappuccino-Frauen des Prenzlauer Bergs und hat so eine Terminologie, Frauen wollen das ja und das wollen Frauen und das wollen Frauen. Und wenn ich dann sage, ja, woher wissen wir das, dann kommt, ja, das sagen sie ja in Befragungen und dann sage ich, ja, also was sollen sie denn sonst in Befragungen sagen? Ja, sie haben die Rahmenbedingungen nicht und man müsste eine Frau fragen, die in unserem Kontext lebt und eine Frau, die lebt mit einer ordentlichen Kinderinfrastruktur, mit einem Einkommen, welches dem des Partners entspricht und dann wollen wir mal sehen, was diese Frau dann will. Ja, also es ist ja alles sehr stark Kontext.
Mit diesem Elterngeld-Thema, da sprichst du bei mir echt einen wunden Punkt an. Wir haben für unsere 3 Kinder 3-mal Elterngeld beantragt und ich habe mich jedes Mal gefragt, was der Quatsch soll, dass ich nicht 100% bekomme. Ich verstehe es einfach nicht. Und ich verstehe es sowohl für meine Partnerin nicht, als auch für mich nicht. Was das soll. Ich verstehe die Logik dahinter auch nicht, weil es ja mindestens eine gleichwertige Arbeit ist und jeder, der Kinder bekommen hat, weiß, was das für ein Aufriss ist, Kinder zu haben.
Genau, und das, ich finde, das ist ein wichtiger Punkt, weil wir normalerweise ja so argumentieren, dass diese 65% abgeleitet werden von dem Arbeitslosengeld. Entschuldigung, ich muss was trinken. Ich habe 4 Stunden Lehre hinter mir. Vom Arbeitslosengeld und da ist die Lohnersatzquote eben ähnlich. Aber das ist eine andere Situation, weil man kann auch darüber diskutieren, ob das ausreichend ist oder nicht. Aber es fallen natürlich dann auch einige Ausgaben weg, während bei der Phase des Elterngeldbezugs das Umgekehrte der Fall ist.
Was macht das mit dir? Ich meine, du forschst jetzt schon eine ganze Weile und jetzt gibt es diese ganzen Ergebnisse und Feststellungen. Und gefühlt, das ist jetzt aber nur gefühlt und ich vermute, dass das nicht so dein Ding ist, auf Gefühlsbasis zu argumentieren, aber gefühlt dauert ja die Entwicklung, um Dinge zu ändern, länger und es schleppt immer hinterher. Das heißt auch, die Forschung ist eigentlich immer mit den Ergebnissen immer schneller als die Entwicklung, die dann hinterherkommt.
Ja, zunächst muss ich sagen, freut mich das, weil das nicht jetzt zu so einem finsteren Dasein führt und wir den Eindruck haben, es ist alles ganz, ganz schrecklich und es bleibt immer schrecklich und es lässt sich nicht verändern. Also insofern habe ich immer Forschungsergebnisse als eine Quelle des Optimismus empfunden, weil es uns zeigt, wie wir Menschen mitnehmen können. Also das würde ich ja dann aus solchen Experimenten entnehmen, die ich gerade kurz dargestellt habe, was Einstellungen. Also und so das Entwickeln von Lösungen, das macht mich froh, muss ich wirklich sagen. Ja, dass ich denke, das ist nicht etwas wie jetzt ein Krieg in der Ukraine, wo man natürlich so sagen kann, na ja, Friedensverhandlungen, aber wo ich sagen würde, also das, da sind zu viele Player im Spiel und da kann ich jetzt nicht sozusagen aufzeigen, weil ich immer ja mit unterschiedlichen, ich kann ja keine Reaktionen vorhersagen. Das ist ein anderes Feld, aber in vielen dieser, egal ob man jetzt über die demografische Wende redet oder in diesem Fall über die Frage des Lebens von Familien oder die Frage von Armut oder so etwas, da gibt es ja Maßnahmen, wo ich auch dächte, dass die Mehrheit der Bevölkerung mitgehen würde. Und
hast du ein Beispiel?
Das eine Beispiel hast du mir ja gerade genannt. Also ich glaube in der Tat, dass wenn wir mit der Lohnersatzquote wesentlich höher gehen würden, dass das sehr gut angenommen werden würde. Es müsste natürlich ein bisschen überzeugend, wenn man es mit dem Ehegattensplitting machen würde, als Substitution und die Dauer der Elternmonate konstant halten würde, hätte es noch eine größere Wahrscheinlichkeit, akzeptiert zu werden. Es würde natürlich, wenn man es nicht mit dem Ehegattensplitting macht, sondern mit einer Verkürzung des Elternzeitdauer, dann müsste man das gut argumentieren, ja, und könnte es vielleicht auch freistellen, ja. Also man könnte ja sagen, 5 Monate mit 100%, aber dann hätte man in der Familie tatsächlich eine andere Verhandlungsbasis. Oder man könnte so einsteigen, ja.
Ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Der Goodcast wird von uns mit viel Liebe für dich produziert. Bitte gib uns ein bisschen Liebe zurück und vergiss nicht, den Podcast zu abonnieren und zu bewerten. Auch über Kommentare freuen wir uns.
Hast du noch mehr Beispiele? Ich bin total gespannt, was du sagst. Also ich meine, du hast so viele Ergebnisse, was du sagst. Das sind konkrete Dinge, wie wir die Gesellschaft positiv verändern können, damit es hinterher besser für alle ist.
Ja, also und was sich halt auch umgesetzt hat. Also ich weiß, Renate Schmidt, die das ja vorbereitet hat, Ursula von der Leyen hat es dann eingeführt mit diesen 2 Partnerschaftsmonaten. Das ist ein konkretes, ja, also wir erleichtern es den Männern auch zu verhandeln, indem sie sagen, das tun sie auch. Naja, also warum soll ich jetzt auf diese 2 Monate Geld verzichten, was Gespräche mit dem Arbeitgeber betrifft. Also insofern, es erleichtert Frauen innerhalb von Haushalten massiv. Also wieso sollen wir denn dieses Geld da liegen lassen? Ja, also das ist ja reine Verhaltensökonomie, da solche Anreizsysteme wirken. Manche werden nicht umgesetzt. Das Gegenstück ist das Ehegattensplitting, wo ich keine Rationalität habe, warum das nicht angegangen wird. Nicht mal die Rationalität von unterschiedlichen Parteien, weil die Frauen, auch der FDP, die ich kenne, ich kenne keine einzige Frau, keine einzige Politikerin, die noch bereit wäre, über Ehegattensplitting und den Sinn dessen sozusagen in einem verteidigenden Sinne zu sprechen.
Und warum wird es nicht einfach geändert?
Das ist wirklich eine Frage, die ich gar nicht beantworten kann, aber das bringt mich jetzt zu deiner anderen Frage zurück. Und das ist schon vielleicht kannst du sagen, ich mache mir da ein einfaches Leben, aber das ist für mich schon ein ganz großer Unterschied, dass Politikerinnen und Politiker sind vom Volk gewählt. Mhm. Ich lebe in der Demokratie und darauf bin ich sehr stolz. Ich bin aber nicht von den Menschen gewählt. Ich bin von einigen Auswahlkommissionen, die sehr elitär zusammengesetzt sind, sozusagen irgendwie ausgewählt worden, in diesem Fall das WZB zu leiten oder früher das IAB oder auf eine Professur zu gehen. Aber das hat ja nichts mit den Menschen da draußen zu tun. Und dieser Unterschied ist für mich wirklich ein sehr bedeutender Unterschied. Und es ist für mich auch bedeutend, wenn ich dann, weil ich dann oft gefragt werde, ja, Sie hatten ja Möglichkeiten, in die Politik zu gehen. Es ist für mich schon was anderes, ob ich da als Quereinsteigerin reingehe oder ob ich gewählt worden bin vom Volk und nicht von einem potenziellen Kanzlerkandidat, der meinte oder meinen könnte, dass ich ein bestimmtes Ressort leite. Da mag es sozusagen dann Abwägungsfragen geben, aber ich finde schon, dass man sehr ernst nehmen sollte, die Teilung, die Aufgabenteilung zwischen dessen, was man als Wissenschaftlerin macht und dessen, was man als Politikerin macht. Und von daher bin ich auch nie so richtig mit diesem Ausdruck Aktivistin, die man, ich werde hier oft mit diesem Label bezeichnet, weil natürlich ich mit großer Werfe meine wissenschaftlichen Ergebnisse vortrage, aber man mich mit Sicherheit noch nie gehört hat, dass ich hier stehe und sage, das und das muss jetzt die Politik tun, sondern das sind Aushandlungsprozesse. Das zeichnet auch die Demokratie aus, dass wir auf Kompromisse gehen und nicht sozusagen eine Lösung dann allen aufstülpen.
Ja, wie sieht das in der Praxis aus? Also ihr habt jetzt eine große Forschungsreihe angeschoben, ihr habt Ergebnisse. Wie finden diese Ergebnisse am Ende Einfluss in die Praxis? Wie ist da der Weg?
Das gibt nicht nur einen Weg. Dieser Transfer ist, wenn man jetzt das WZB sich anschaut, extrem vielfältig. Also auf der einen Seite publizieren wir natürlich. Wir publizieren nicht nur in hochgerankten Journals. Das fände ich für eine Einrichtung, die sich mit sozialer Ungleichheit übergreifend beschäftigt, einen ganz, ganz falschen Ansatz. Sondern du hast ja WZB-Mitteilungen vor dir liegen. Das ist anders geschrieben. Das ist viel zugänglicher. Wir geben und sehr viele Seminare für die breite Öffentlichkeit. Gestern Abend hatten wir in so einer Reihe starke Stimmen, tatsächlich sehr, sehr viele Wohnungslose und auch Obdachlose oben bei uns und haben mit denen über die Fragen diskutiert, wie obdachlose Leute uns eigentlich sehen und nicht nur immer, wie wir auf Obdachlose oder auf Wohnungslose sehen. Spannend. Da kamen Leute, die noch nie ein wissenschaftliches Institut betreten haben. Wir hatten in dieser Reihe auch Margot Friedländer, wo man dann gesehen hat, dass das da natürlich so ein gegenseitiger Impuls ausgegangen ist, der im ersten Moment vielleicht forschungsfremd ist. Man kann sagen, warum soll jetzt ein Forschungsinstitut Margot Friedländer einladen? Aber es ist natürlich extrem wichtig, die Geschichte sozusagen unserer Gesellschaft gerade in diesen Zeiten nicht nur aus Büchern oder dem Elternhaus zu entnehmen, sondern auch, also insofern bringen wir die Gesellschaft an das Institut, wir gehen aber auch raus in die Gesellschaft und also ein Beispiel diesbezüglich für diesen zweiten Weg, wie wir in die Gesellschaft rausgehen, zu nennen. Ich und aber auch viele andere des WZB nehmen im Moment an so Bürgerstunden, wenn man das so bezeichnen möchte, teil. Also ich war vor zwei Wochen ein Wochenende in Gera und habe in Thüringen und habe mit vielen Passanten und Passantinnen gesprochen, was ihnen so auf dem Herzen liegt und habe damit viel auch von der Forschung an die Menschen herangetragen, was im Übrigen insofern extrem positiv war, als dass ich selbst an einem AfD-Stand war, ohne dass ich mich bedroht gefühlt habe und auch da ich über so Stereotypen stolperte, weil man mir dann sagt, oh, ob das dann so sicher ist und da auf dem Markt und niemand will mit dir reden, ganz bestimmt, also wieso fährst du da nach Gera? Aber das Gegenteil war der Fall und das war wiederum nicht einseitig, ich trage etwas in die Bevölkerung, in diesem Fall nach Gera, sondern umgekehrt, ich kam mit einem schwirrenden Kopf zurück, wo ich mir manche Dinge ganz anders dann einordne. Ein schönes Beispiel ist und gleichermaßen eines, welches schon mit sehr großen Überraschungseffekten verbunden war, ist, dass das Berliner Ensemble ein Theaterstück mit entwickelt hat. Viele Frauen haben das entwickelt über Motherfucking Hood. und ein sehr provokanter Titel, sehr häufig mit mir gesprochen haben, mit anderen Sozialwissenschaftlerinnen gesprochen haben. Und es ein super Stück ist. Das ist ein super Stück. Das Überraschende daran ist nicht, dass es ein super Stück geworden ist. Die Schauspielerin ist großartig, die Regisseurin ist großartig, das wusste ich alles. Überraschend nur deshalb, als dass ich da plötzlich im O-Ton leinwandgroß in ein Theaterstück integriert wurde. Und das ist natürlich ein super Transfer. Also ich kam gestern gerade wieder mit dem Zug zurück und jemand sagte, irgendwoher kenne ich sie. Also ich kenne sie ganz bestimmt. Ich weiß, dass ich sie kenne. Ja, doch, ich kenne sie. Wir haben uns im Theater getroffen. Dann sage ich, in welchem Theater haben wir uns denn getroffen? Und dann kam das Berliner Ensemble und er hat mich da gar nicht getroffen, sondern er hat mich gesehen bei der Installation der Leinwand, die er so in dieses Stück da integriert ist. Oder wir machen viele Forschungen über die Frage der Migration und Immigration und der Teilhabe von Migranten und haben dann in Neukölln dann eine Kneipe gemietet und Brezeln und Bier ausgegeben. Um natürlich auch Danke zu sagen, weil wir könnten ja diese Forschung gar nicht machen, wenn uns diese Personen diese Fragebögen nicht ausfüllen würden oder nicht mit uns sprechen. Und das war schon interessant. Wir brauchten natürlich Dolmetscher dazu und so etwas, aber wir müssen als steuerfinanziertes Institut und wir dürfen Gott sei Dank als steuerfinanziertes Institut und netterweise empfangen uns auch die neuen Leute nett, auch die Forschung dann zu den Leuten bringen und nicht die Arroganz zeigen, zu denken, dass alle da einfach zu uns finden und dann bei diesen High-Level englischen Symposia, die wir natürlich auch machen und auch gerne machen, das ist aber nicht der gesellschaftliche Transfer, sondern es ist ein ganz, ganz wichtiger interdisziplinärer internationaler Transfer.
Ich habe jetzt zwei Gedanken. Zum einen hast du eben den Beweis für etwas angetreten, was ich nicht für möglich gehalten habe, aber von dem ich gelesen habe, nämlich, dass man Erinnerungen programmieren kann. Also ganz offensichtlich, die Person, die gedacht hat, sie hätte dich getroffen, war der festen Überzeugung, sie hätte dich getroffen, hat dich aber nur gesehen. Und ich habe vor kurzem einen sehr interessanten Artikel darüber gelesen, dass man diese Form von Erinnerung programmieren kann. Und die Leute, also sie glauben nicht, dass das so ist, sondern sie sind der festen Überzeugung. Das ist als Erinnerung gespeichert. Und dann hast
Habe ich jetzt auch was gelernt, danke.
Ich schicke dir den Artikel, ich scanne ihn hinterher und dann schicke ich dir den. Es war wirklich faszinierend, weil die Person, die es geschrieben hat, meinte auch hinterher, sie hat sich an Dinge erinnert, die sie nie erlebt hat. Und das war wirklich verrückt. Und das zweite Thema, du hast ein echtes Herzensthema bei mir angesprochen. Das ist, als du erzählt hast, dass du in Gera warst und mit den Leuten gesprochen hast und dass du aber selber dann vorab dieser Stigmatisierung begegnet bist, dass die Leute gesagt haben, da bist du nie sicher, da kannst du nicht
hin. Und ein bisschen selbst auch hatte. Also davon mache ich mich nicht frei. Also ich war mir da jetzt nicht so richtig sicher, ob ich da jetzt an einen AfD-Stand gehe und da mit dann doch über die Zeit große und größer werdenden Entspanntheit sprechen kann. Ja, ich dachte, die sind wesentlich aggressiver und so etwas. Also es sind nicht, da muss ich jetzt schon aufpassen, es waren jetzt nicht nur Zuschreibungen von anderen darüber, dass ich da jetzt auch noch anderthalb Tage da in Gera verbringe, sondern es waren schon auch selbstgemachte Vorurteile, die ich da glücklicherweise revidieren konnte.
Was gut ist, was wirklich gut ist.
Was absolut nicht nur gut ist, was absolut zentrale notwendig ist.
Ja, ja, und es gibt mir deswegen sage ich, dass du da ein Herzensthema ansprichst, weil mit den bevorstehenden Landtagswahlen und mit vielen anderen Faktoren, die damit reinspielen, sehe ich da große Probleme. Und ganz häufig erlebe ich in den Diskussionen, dass Menschen über etwas sprechen, von dem sie eigentlich keine Ahnung haben, weil sie in ihrem gesamten Leben noch nie in Ostdeutschland waren und noch nie mit den Menschen geredet haben.
Ja, das ist ein Punkt. Das andere ist, dass wir natürlich auch eine Sprache verwenden und Medien, und das hat natürlich damit was zu tun, die bei den Menschen dort gar nicht ankommen. Wir wissen, dass das Zeitungssterben gerade in Ostdeutschland immens ist. Und wenn wir hier große Kampagnen machen und Aufrufe, geht wählen, die an an Ostdeutsche gerichtet waren, Osteuropäer war jetzt falsch, dann ist das schon absurd. Und wenn wir jetzt sozusagen nicht wahrnehmen wollen, weil wir TikTok aus irgendwelchen Gründen ablehnen, dass aber darüber Politik gemacht wird, dann ist das auch arrogant. Ja? Also es ist gut, so eine Bodenhaftung zu haben. Und es ist gut, da Zeit reinzubringen. Die ist wesentlich wertvoller, glaube ich, als da groß sich mit Texten zu beschäftigen, wie man jetzt Wahlaufrufe macht, die auch notwendig sind.
Willst du den letzten Zettel noch aufmachen? Dann haben wir alle drei beantwortet. Ich glaube, das ist also führt auch so nochmal zu einem anderen Themenschwerpunkt. Ja, du musst vorlesen, das ist ja ein Podcast, die Leute
sehen. Wie wird man erfolgreich mit dem, was man tut?
Na, warte, ich muss noch eine Klammer, ich hatte nicht genug Platz und ich habe so eine Sauklaue. Du tust dir wirklich viel. Und wenn man sich das mal anguckt, ist die, der eine Teil der Frage ist, wie kriegt man das alles unter einen Hut? Und wie wird man mit dem, was man tut, erfolgreich?
Naja, aber es ist ja nicht, wie wirst du erfolgreich oder so, oder wie bist du erfolgreich geworden? Das ist jetzt mal wieder, das ist ja jetzt nicht, wie wird man erfolgreich? Und jetzt beantworte ich erstmal, was gut auf diesem Zettel steht.
Sehr gut.
Und Erfolg ist ja jetzt nicht etwas, was nur zu messen ist, wenn man sagt, naja, oh Gott, hat die viele Preise gekriegt und dieses und jenes und dann berät sie den Papst, dann ist sie da im Herausgebergremium der Zeit und so weiter und so fort. Das ist ja eine ganz merkwürdige Art des externen zugewiesenen Erfolgs. Oder dass Leute dann in irgendwelchen Jurys oder Entscheidungspositionen sind und sagen, für mich viel wichtiger war schon immer, ja, ein selbst zugeschriebener Erfolg. Und das ist eine ganz alberne, aber für mich extrem wichtige Variable, ob ich morgens gerne aufstehe und ob ich abends ins Bett gehe und denke, ja, ich habe da jetzt einen interessanten Gedanken gehabt oder ich habe da irgendwie was Gutes getan oder ich konnte da einer Studentin helfen oder ich konnte da ein gutes Beratungsgespräch geben. Irgendwo, wo man so eine Art von Selbstwirksamkeit empfindet und das ist bei mir wichtig. Und ich würde sogar sagen, das ist natürlich ganz blöde, weil man ja selbst kein doppeltes Lottchen ist, dass das ist, was mich auch ja produktiv macht oder wo ich dann auch vielleicht, manche sagen, ich mache dann zu viel, wo ich dann denke, ach, ich habe jetzt da die wissenschaftliche Kommission von Niedersachsen übernommen. Aber diese Leute sind klasse, ja. Also diese Leute, ich liebe diese Leute, die diese Kommission machen und mit welchem Herzblut sie das machen und wie sie einem begegnen. Und dann ist das ein ganz neues Setting für mich, welches auf der einen Seite natürlich Arbeit macht, aber absolut bereichernd ist, weil es dann mal was anderes ist als die Wissenschaftspolitik in Berlin. Das ist dann die Wissenschaftspolitik in Niedersachsen. Oder wenn ich jetzt im Ethikrat anfangen darf, dann treffe ich da mehr mehrheitlich auf Personen, die eine ganz, ganz andere Ausbildung haben als ich, nämlich Ethiker sind, Mediziner sind, Theologen sind. Das finde ich großartig und da bin ich mir natürlich bewusst, dass das ein großes Privileg ist, dass ich da teilhaben darf. Aber hier steht Mann und nicht ich und ich würde dieses schon runterbrechen wollen, dass man alle Jobs und alle Tätigkeiten so zu gestalten hat, dass man eine Sinnhaftigkeit hinter diesen Tätigkeiten zumindest den Menschen ermöglicht. Ob die Menschen dann tatsächlich eine Sinnhaftigkeit sehen, ist eine andere Frage, aber dass zumindest, wenn immer man Jobs schneidet und Tätigkeiten schneidet, eine Sinnhaftigkeit gegeben, potenziell gegeben ist. Und man Arbeitsplätze so schneidet, dass Soziabilität, wo man weiß, das ist wichtig, wo man sieht, dass die Leute sehen, was ist das Produkt ihres Tätigseins, das ist auch eine ganz wichtige Variable. Da könnte ich noch ganz vieles sagen, ja. Und so wie man die Tätigkeiten schneidet, sollte man immer an genau dieses denken, dass dieses Erfolgreichsein sehr viel was mit Selbstwirksamkeit zu tun hat. Und dann ist es eine etwas andere Definition von erfolgreich, aber ich würde sagen, dass wenn Personen, die in der Stadtreinigung arbeiten, dann ist das für sie tatsächlich ein Stück, ja, wie auch bei mir, ja, wenn ich dann fertig bin, ein Stück Rasen zu mähen oder so etwas, der Produktivität und des Zufriedenseins. Und wenn dann die Leute zu ihnen nett sind, dann, weil sie ja was für die Gesellschaft tun, dann ist das eine Zufriedenheit. Und ja, und ich sehe das, dass das in der Gesellschaft noch da ist. Also ich sehe, dass ich habe jetzt gerade weil ich jetzt da mit diesem Umzug da von meinem Büro, ich ziehe jetzt in ein kleineres Büro und brauche viele, viele Hilfe, dann dachte ich, mein Gott, hat mich der Pförtner, wie lange hat mich jetzt der Pförtner da begleitet? Ja, 17 Jahre hat er mir jetzt wirklich mehrfach am Tag die Türe aufgemacht. Und so ein kleines LinkedIn-Ding, ja, wo ich...
Habe ich gesehen, fand ich ganz süß.
So, und dann finde ich das großartig, dass so viele Leute dann sagen, das ist doch mal nett, ja, weil ich dann weiß, die haben auch noch ein genuines Interesse an gesellschaftlichem Zusammenhalt.
So, jetzt muss ich an der Stelle muss ich was sagen. Das ist Herr
Stern.
Stern.
Das ist der.
Das
könnte
hier
aber auch Herr Bern
ist das
sein.
Ja, das. So, jetzt, das, man sieht das jetzt nicht, ja, aber das muss man an der Stelle wirklich festhalten. Also viele LinkedIn-Posts sind ja so, hey, ich mache das, und dann sehen es die Leute, ohne die das jetzt zu unterstellen, aber man weiß immer nicht, wie hoch der Wahrheitsgehalt ist. Und vorhin habe ich durch dieses eure Sonderausgabe zu 50 Jahren WZB, mhm, In Touch, Forschung und Gesellschaft, habe ich durchgeblättert, und dann bin ich auf ein Foto gestoßen, dann dachte ich so, Mann, die Jutta, die meint das wirklich ernst. Guck mal, da steht die auf dem Bild und umarmt diesen Pförtner. Und das Ding ist, wie alt ist dieses Magazin? Das ist 5 Jahre alt jetzt, richtig?
Ja, danke. So 2019, ja, ja.
Verrückt. Finde ich schön.
Ich finde also, das so, nicht. So, also ich meine, auf der anderen Seite umarme ich den Bundespräsidenten.
Nee, den umarmst du nicht. Nein,
ja, da
nein,
stehe
nein,
ich neben, ja, ja.
Aber ich will ja damit nur gesagt haben, dass es nicht nur eine beliebige Geste ist, sondern dass es ganz offensichtlich etwas ist, was du auch wirklich so fühlst.
Ja, aber natürlich, sonst würde ich das auch nicht schreiben. Also ich finde
wenn
auch,
das alle Menschen
also
das auf LinkedIn so machen würden.
Das hat mir jetzt nicht gut getan, diese Intervention, weil ich wirklich, also ich habe dann ein paar andere, wo du dann auch gesagt wurde, also es ging da um einen Akku, der eigentlich von der einen Person benutzt wurde im Zug, und dann hat die andere Person gesagt, ja, also jetzt ist man den ganzen Tag unterwegs und man hat das Ladekabel dafür. Und welche Freude das ausgelöst hat, das gibt's ja schon. Und das ist einfach, ja, da denkt man in der Welt, wo man im Moment aufeinander schimpft und sagt, der soziale Zusammenhalt ist weg. Aber dann postet man so eine Kleinigkeit, so eine kleine Sentenz, die ein wichtiges, wo ich dann denke, ja, was interessiert die Leute? Ja, das, was jetzt der Pförtner des WZB macht. Und dann kommen Likes. Und das finde ich, das spricht auch viel über unsere Gesellschaft und macht einen erfolgreich. Weil du, ich habe eine sehr breite Definition dessen, was erfolgreich ist.
Es war eine sehr wohlgemeinte Intervention, weil ich nämlich darauf referenzieren wollte, dass dieses Foto 5 Jahre alt ist und dieser Post quasi ja nur das festhält, was du offensichtlich vor 5 Jahren in dir schon drin hattest, was ich sehr schön finde.
Ich kann auch
sagen,
vor 17 Jahren, weil er ist auch so lange da wie ich.
Er war auf jeden Fall sehr nett, als er mich schon begrüßt hat.
Ja, eben. Es ist ein wichtiges, das Institut lebt von der Kultur des und nicht nur von irgendwelchen Hochglanz-Journals.
2 Fragen habe ich noch für dich. Frage Nummer 1. Wenn ich jetzt einen Koffer mit 1 Million Euro auf den Tisch stelle, was stellst du damit an?
Oh, angesichts des gestrigen Abends würde ich tatsächlich viel in sozialen Wohnungsbau reinstecken. Da würde die Million bei weitem nicht reichen, aber das finde ich ein ganz, ganz brennendes Thema. Und ich habe schon viel über, auch in meinen Jahren in den USA, darüber gearbeitet. Und das wäre genauso wichtig wie die, hätte ich jetzt auch anders anfangen können, Bildungsarmut zu bekämpfen. Ich meine, wir haben im Moment wieder an die 10%, die überhaupt gar keinen Abschluss haben, 30%, die notwendige Kompetenzniveaus nicht erreichen. Und gerade diese sehr frühe Bildung, gerade von Personen, die gar kein Deutsch zu Hause sprechen, da langt auch keine Million. Aber wenn man mir dann sozusagen in die Hand versprechen würde, und das wäre richtig super, wenn es mal so etwas gäbe, dass ich diese Million benutze, sagen wir mal, für 100 Kinder, und wenn das dann wirkt und wenn die Kompetenzen, wenn die Abschlüsse da sind, dann sagt der Staat, die Wette gilt, ja, und das wird dann in die Fläche umgesetzt. Würde ich alles da reinstecken, weil ja, die Bildung ist wirklich das zentrale Moment, welches Leben prägt und welches dann selbst wohnungslose oder obdachlose Leute hilft, die aufgrund von bestimmten Situationen in ihrem Leben da reingerutscht sind, mit der Situation anders umzugehen als Personen, die gar nichts haben, ja, also die auch nicht mit Bildung da rauskommen können.
Mit welchem Song möchtest du diesen Podcast beenden?
Mit welchem Song?
Ja.
Oh, also das kann ich jetzt im Moment gar nicht sagen, mit irgendeiner arabischen Musik, weil ich das im Moment ganz wichtig finde.
Gut, dann brauche ich noch jemanden, der den Text analysiert zuvor, da werde ich eine Kollegin von mir fragen.
Das
nicht, dass ich irgendwas
ich,
nehme und
das,
dann weiß
ja,
ich
das
nicht.
Ist super, aber das wäre mir ganz wichtig, ja.
Jutta, ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit.
Ich danke dir für die wunderbaren Fragen und die Zettelchen und viele, viele Grüße an deine Lebenspartnerin, die an den Zettelchen mitgearbeitet hat. Wir wollen doch hier ein Fair Share machen.
شمس الشموس يلا بنا نملى ونحلب لبن الجاموس طلعت يا ما احلى نور شمس الشموس يلا بنا نملى ونحلب لبن الجاموس قاعد عساقي اسمر وحليوي عوج الطاقي وقلي غني لي غنيوي قلت له بقلبي يا خل يا اسمر يا حليوي قدم لي وردي وقلي حلوي يا عروسي طلعت يا ما شمس الشموس يلا بنا نملى ونحل لبن الجاموس الشموس يلا بنا نملى ونحلب لبن الجاموس الشموس يلا بنا نملى ونحلب لبن الجاموس
Goodcast, der Podcast, der wirkt. Präsentiert von Viva Equality mit freundlicher Unterstützung von Makiko.